SWR aktuell. Kontext.
Auf Messers Schneide, Bosnien und Herzegowina 30 Jahre nach Kriegsbeginn. Die Lage in Bosnien und Herzegowina ist angespannt, so angespannt wie seit den Jugoslawienkriegen nicht mehr. Der Friedenskompromiss zwischen den drei größten Volksgruppen war schon immer wackelig, jetzt ist er akut bedroht. Nationalisten wollen den serbischen Teil des Landes abspalten, anscheinend ohne Rücksicht auf Verluste und mit russischer Rückendeckung. Wo steht Bosnien-Herzegowina heute, 30 Jahre nach Beginn des Kriegs? Darum geht es hier in SWR aktuell Kontext mit Marion Theiss.
In der Früh griff die jugoslawische Armee den kroatisch besiedelten Ort Široki Brijeg westlich von Mostar an. Die Radio Zagreb meldet, sollen mehrere Clusterbomben abgeworfen worden sein. Es gab mehrere Tote. Der Präsident von Bosnien-Herzegowina, Alija Izetbegovic, ein Moslem, nahm diesen Angriff zum Anlass, die jugoslawische Armee als Aggressor zu bezeichnen. Es handele sich um einen Angriff auf den souveränen Staat Bosnien-Herzegowina.
März 1992. Bosnien-Herzegowina erklärt sich für unabhängig. Doch die Serben inner- und außerhalb des neuen Landes ziehen nicht mit. Sie wollen ihren eigenen Staat, ein gemeinsames Großserbien. An der Seite der jugoslawischen Streitkräfte kämpfen sie gegen Kroaten und Bosniaken. In der Nacht auf den 5. April 1992 beginnt eine fast vierjährige Belagerung der Hauptstadt Sarajevo. Es ist der Auftakt zu einem 3,5 Jahre dauernden Bürgerkrieg, einer Spirale von Hass und Gewalt. Mittendrin Menschen wie Jasmina Hostad, sie ist damals 9 Jahre alt.
Wir waren morgens früh draußen, weil mein Onkel verletzt war und meine restliche Familie, also die Erwachsenen, die wollten meinen Onkel im Krankenhaus besuchen. Und wir waren im Hof und dann sind alle ins Haus reingegangen und mein anderer Onkel und ich sind draußen geblieben. Und da es kein fließend Wasser gab, wollte sich das Gesicht waschen, hat mich gebeten, den Krug zu halten. Und diesen Krug habe ich mit meinem rechten Arm gehalten, damit er sich das Gesicht waschen konnte. Und in dem Moment ist diese Granate auf ein Auto gefallen bei uns im Hof, ungefähr 2-3 Meter von mir entfernt. Und ein Granatensplitter muss meinen Arm so getroffen haben, dass man ihn im Krankenhaus dann amputieren musste. Und dann gab es ein Riesenfeuer, weil dieses Auto angefangen hat zu brennen. Ich habe nur die Detonation gespürt, die mich nach hinten geworfen hat. Der Aufprall war sehr leicht. Also ich war bei Bewusstsein bis zum Krankenhaus dann, wo ich dann die Narkose bekommen habe und dann der Arm tatsächlich dann auch amputiert werden musste.
Jasmina Hostad ist danach mit ihrer Familie vor dem Krieg nach Deutschland geflüchtet. Wir hören später noch mehr von ihr. Für viele ihrer Landsleute wurde Sarajevo zur Falle. Auch in anderen Städten starben vor allem Bosniaken. Allein in und um Srebrenica waren es mehr als 8000, niedergemetzelt von serbischen Kämpfern der Armee der Republika Srpska unter Führung des Kriegsverbrechers Ratko Mladic. 1995 endete der Krieg in Bosnien und Herzegowina mit dem Friedensabkommen von Dayton und einem souveränen, aber quasi geteilten Staat. Trotzdem, die Menschen tanzten auf den Straßen zwischen den Trümmern. Srećko Latal hat damals für die Nachrichtenagentur AP in Bosnien gearbeitet.
The country was completely devastated in Sarajevo. 80-90% of the windows were shattered.
Das Land war komplett verwüstet. In Sarajevo waren 80-90% der Fenster zerbrochen. Die Leute hatten keinen Strom, kein fließendes Wasser, keine Heizung. Es gab gar nichts. Direkt nach dem Krieg waren die meisten Leute erst einmal nur extrem glücklich, dass der Krieg vorbei war. Sie hofften auf eine bessere Zukunft.
Viele Länder, Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen haben Geld in den Wiederaufbau von Bosnien und Herzegowina gesteckt. Doch bis heute ist der Staat weit davon entfernt, stark und gesund zu sein. In SWR aktuell Kontext rede ich darüber mit unserem Korrespondenten für Bosnien und Herzegowina, Srećan Govedarica. Herr Govedarica, wie stehen Bosnien und Herzegowina heute wirtschaftlich da?
Nicht besonders gut, muss man sagen. Die Arbeitslosigkeit ist sehr, sehr hoch, insbesondere die Arbeitslosigkeit junger Menschen. Und das hängt auch damit zusammen, dass so viele Menschen auch aus Bosnien und Herzegowina abwandern. Das ist eins der größten Probleme des Landes, also ein richtiger Brain Drain. Außerdem gibt es in Bosnien keine nennenswerte größere Industrie, die irgendwie zum Wirtschaftswachstum oder so beitragen könnte. Also die wirtschaftliche Situation im Land ist alles andere als entspannt.
Korruption ist in Bosnien-Herzegowina an der Tagesordnung. Die zersplitterten staatlichen Strukturen sind schwer zu durchschauen. Reibereien und Provokationen zwischen den ethnischen Volksgruppen nehmen wieder zu. Woran liegt das?
Wenn man mit Menschen in Bosnien spricht, dann sagen einige auch, dass die Anführer sozusagen der einzelnen Ethnien eigentlich nur daran interessiert sind, in die eigene Tasche zu wirtschaften. Also da haben wir dieses Problem der Korruption dabei. Und deshalb sozusagen die Spannungen als eine Art Vehikel für den Machterhalt aufrechterhalten. Also diese Sichtweise gibt es schon. Aber tatsächlich ist das größte Problem in Bosnien und Herzegowina, dass es immer noch so eine Art Dreiteilung gibt. Also dieses ethno-nationale Prinzip, alles gibt es in Bosnien und Herzegowina dreifach. Und es wird sehr, sehr, sehr darauf geachtet, dass Bosniaken, Serben und Kroaten überall vertreten sind und dass ihre Interessen sozusagen wahrgenommen werden. Und das ist etwas, was nach Ansicht vieler Beobachter das Land lähmt.
Viele Bosniaken im geteilten Bosnien träumen noch heute von einem eigenen Nationalstaat. Auf der anderen Seite liebäugelt der Führer der Republika Srpska, Dodik, mit einer Abspaltung. Die Kroaten fühlen sich benachteiligt. Das nährt die Furcht vor einer neuen Auseinandersetzung, einem weiteren Bürgerkrieg. Wie geht es den Menschen dabei? Unser Reporter Wolfgang Fichtel hat sie gefragt.
Radenka Šljivić und ihr Mann Čelko, beide Mitte 50, schlagen sich ganz gut durchs Leben. Er ist Skitrainer und Imker mit 170 Bienenstöcken. Sie ist Chefin einer kleinen Bäckerei. Sie sind stolz auf ihre drei erwachsenen Söhne. Familie Šljivić lebt in Pale, nur 20 Kilometer entfernt von Sarajevo. Pale im Landesteil Republik Srpska. Im Krieg war die Stadt Hauptquartier des bosnisch-serbischen Kriegsverbrechers Radovan Karadžić. Das Gerede über eine neue Spaltung des Landes, hier die Serbenrepublik, dort die Föderation der Bosniaken, geht auch Familie Šljivić schwer auf die Nerven. Heiß wird am Küchentisch diskutiert. Spaltung? Das können die in Banja Luka so sehen. Wir hier sind oft in Sarajevo, treffen uns dort mit Freunden. Ohne Sarajevo wären wir wie Karlovic. Frau Šljivić meint damit finsterste Provinz. Die Šljivić sind Serben, aber keine Nationalisten. Keine wie Milorad Dodik, der Serbe im dreiköpfigen Staatspräsidium, der meistens in Banja Luka sitzt, dem Zentrum der Serbenrepublik und die Abspaltung betreibt. Was für eine Abspaltung! Čelko Šljivić schüttelt den Kopf. Wie will Dodik das machen? Wir leben nebeneinander, wir leben miteinander, wir sind aufeinander angewiesen. Abspaltung hat keinen Sinn. Dodik macht gerade wieder international Schlagzeilen mit populistischem Getöse. Und wenn es ernst wird, dann müsste Bosnien auf die Familie Šljivić verzichten. Radenka Šljivić sagt, ich würde den Kindern die Pässe in die Hände drücken. Ich würde auch meinen Pass nehmen und meinen Mann fragen, Alter, gehst du auch mit? 20 Kilometer weiter in Brača, ein Dorf seit dem Krieg zerschnitten von der Grenze zwischen den beiden Landesteilen Srpska und dem Gebiet der Föderation Bosnien-Herzegowina. Kein Schlagbaum natürlich, keine Checkpoints, alles ist ja ein Staat. Vier Männer, ein Kellner, sitzen in der Dorfkneipe. Ramis, 58, hat im Krieg gekämpft gegen die Serben. Er hat keine Angst vor Dodik, sagt er. Neben ihm sitzt Fachrudin, 31. Er war gerade mal 2 Jahre alt, als der Krieg in Bosnien ausbrach. Er würde kämpfen, wenn es ernst wird. Warum nicht, sagt er. Ich muss mich doch verteidigen. Ich habe nichts zu verlieren. Ich habe keine Familie, keine Frau. Ich würde in den Krieg ziehen, wenn es soweit kommt. Aber, wie mein Kollege sagt, es wird keinen Krieg geben. Afto, 48, ist der Kollege. Afto, ein muslimischer Bosniake, kam schwer verletzt zurück aus dem Krieg. Für ihn ist das Thema erledigt. Ich sehe keinen Krieg. Wozu? Wer würde kämpfen? Ich nicht. Ich war einmal im Krieg. Ich mache das nicht mehr mit.
Nie mehr Bürgerkrieg in Bosnien-Herzegowina. Frage an unseren Korrespondenten Srđanko Vidarica. Halten Sie es für möglich, dass der serbische Nationalist Dodik einen Krieg anzettelt?
Ich halte das für sehr schwer vorstellbar, denn Bosnien ist jetzt doch tatsächlich im Blick der Weltöffentlichkeit, auch jetzt seit den jüngsten Entwicklungen, den russischen Angriff auf die Ukraine. Ich glaube auch nicht, dass Milorad Dodik ein Interesse hat, einen Krieg anzuzetteln. Das Problem ist, dass in dieser Situation des permanenten Zündelns natürlich auch ein Zwischenfall, der jetzt nicht unbedingt von jemandem sozusagen geplant ist, dazu führen kann, dass es wieder zu Spannungen kommt. Und wer halt eben mit dem Feuer spielt, der geht eine gewisse Gefahr ein.
Ist er denn der Einzige, der mit diesem Nationalismus spielt, der andere Ethnien möglicherweise auch provoziert damit? Oder gibt es da auch andere im Land?
Es ist ganz bestimmt nicht nur Milorad Dodik. Er ist eben besonders laut und sehr zynisch und manchmal auch rassistisch in seinen Aussagen. Aber wir haben zum Beispiel auch auf kroatischer Seite die rechtsnationale kroatische HDZ. Das ist die Schwesterpartei der Regierungspartei im EU-Land Kroatien. Und die tut sehr viel dafür, dass diese ethnonationale Trennung in Bosnien und Herzegowina aufrechterhalten wird. Und aus dieser Ecke kommt auch ein Wunsch nach einem kroatischen Landesteil, das gibt es im Moment noch nicht, also nach einer sogenannten dritten Entität.
Kann man sagen, wie tief die Wunden sind, die Gräben zwischen den Volksgruppen 30 Jahre nach Beginn des Bürgerkriegs? Hat sich da sowas wie eine staatliche Einheit gebildet, ein Gefühl einer Zusammengehörigkeit, oder ist das noch völlig fern?
Man muss sagen, dass auf faktischer Ebene Bosnien und Herzegowina Schwierigkeiten hat, als eigenständiger Staat zu funktionieren. Es gibt Menschen in Bosnien und Herzegowina, die sagen, ich fühle mich als Bürger Bosnien und Herzegowinas und das ist mir wichtig. Ich würde aber sagen, dass dann doch die meisten Menschen, insbesondere auf serbischer und kroatischer Seite, entweder sich den großen Mutterländern Serbien oder Kroatien zu denen hingezogen fühlen oder sogar auch die Staatsbürgerschaft dieser Länder haben. Es gibt immer so einen Lackmustest, wenn Bosnien und Herzegowina die Nationalmannschaft Fußball spielt. Wer unterstützt die? Und es ist nicht selten, dass Menschen, die in Bosnien und Herzegowina leben, aber zum Beispiel sich als Serben fühlen, dann sagen, nee, ich bin nicht für Bosnien und Herzegowina, sondern ich stehe zu Serbien.
Das sagt unser Korrespondent für Bosnien und Herzegowina, Sejan Govedarica. Rund 2 Millionen Menschen sind in der ersten Hälfte der 90er Jahre vor dem Bürgerkrieg geflohen. Viele kamen nach Deutschland. Zu ihnen gehört Jasmina Hostert. Sie hat im Krieg einen Arm verloren und wuchs später im Rhein-Sieg-Kreis und in Bonn auf. Heute ist sie SPD-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Böblingen bei Stuttgart. Frau Hostert, was haben Sie als Kind von dem Krieg mitbekommen?
Ich habe den Krieg live miterlebt, das erste Jahr. Ich bin selbst im Krieg verletzt worden und haben meinen rechten Arm bei einem Granatenangriff verloren.
Wie bedrohlich hat sich das für Sie angefühlt, als Sie gemerkt haben, da wird jetzt irgendwas anders, da wird es vielleicht auch gefährlich?
Ich hatte sehr große Angst, weil ich einfach gehört habe, dass der Krieg ausbricht, aber mir als Kind natürlich nicht genau vorstellen konnte, was das bedeutet. Und dann leider gewöhnt man sich ja dann mit jedem Tag dann auch an diese Kriegssituation, aber man ist immer durch diese Ungewissheit und durch diese Angst wird man immer begleitet.
Man gewöhnt sich wirklich daran?
Das hört sich zwar absurd an, aber man muss ja irgendwie trotzdem Dinge tun, wie morgens aufstehen, sich fertig machen. Es gab ja dann auch später Unterricht im Krieg. Wir haben auch als Kinder auch gespielt im Krieg. Es entsteht tatsächlich sowas wie ein Kriegsalltag, der natürlich gefährlich ist.
An welcher Stelle war der Punkt da, wo Sie bzw. Ihre Familie gesagt haben, wir müssen hier weg?
Das war tatsächlich an dem Punkt, als ich verletzt worden bin. Meine Verletzung hatte sich entzündet und uns hat ein Ärzteteam geraten, dass wir dringend ins Ausland gehen für eine Weiterbehandlung. Und das war der Punkt für meinen Vater, wo er gesagt hat, okay, ich muss eine Flucht in irgendeiner Form organisieren und mit dem Kind nach Deutschland fliehen.
Und wie lief das dann ab?
Wir mussten aus dieser belagerten Stadt über die Schusslinie aus der Stadt rauskommen, was lebensgefährlich war. Das war eine Aktion über Nacht. Innerhalb von 2 Stunden, da sind wir mit einer kleinen Gruppe aus dieser Stadt gekrochen in eine nächste kleinere Stadt, weil dort war dann zu der Zeit noch Frieden, weil der Konflikt zwischen den Bosniaken und Kroaten noch nicht ausgebrochen war. So dass, wenn man es aus Sarajevo geschafft hatte, erstmal in Sicherheit war.
Wie war Ihre Ankunft in Deutschland?
Ja, die war auch sehr aufregend natürlich. Man kommt in ein Land an, wo man die Sprache nicht versteht. Ich habe tatsächlich kein einziges Wort Deutsch gekannt. Und ich erinnere mich, wir sind angekommen und da sind so viele Menschen am Bahnhof und man sitzt da und wartet, dass man abgeholt wird von einer Person, die man auch nicht kennt. Zum Glück, ich weiß, dass ich sehr erleichtert war, als diese Frau, die auch Kroatisch gesprochen hatte, die auf uns zukam und uns gefragt hat, ob ich Jasmina bin und ob mein Vater der Edin ist. Und dann war ich erstmal sehr beruhigt. Irgendwie war man dann zumindest angekommen und hat jemanden getroffen, der die Sprache spricht. Also das hat mich sehr beruhigt.
Sie haben Ihre weitere Kindheit und Jugend im Rhein-Sieg-Kreis und in Bonn verbracht. Wie schnell und gut haben Sie sich denn eingelebt?
Sehr schnell tatsächlich. Ich bin dann, nachdem ich im Krankenhaus weiterbehandelt worden bin, bin ich dann in die Grundschule gekommen. Und in dieser Zeit habe ich die Sprache sehr schnell gelernt. Ich habe Freundinnen gefunden. Ich wollte auch nicht immer irgendwie in die Flüchtlingsunterkünfte. Die Erwachsenen haben natürlich viel über den Krieg gesprochen, sich da ausgetauscht. Und als Kind lässt man sich schnell doch auf den Alltag in diesem neuen Land ein. Und das habe ich auch getan. Das hat mir auch gut getan.
Kennen Sie andere Geschichten um sich herum, ähnlich wie die Ihrige? Waren das auch Erfolgsgeschichten oder gibt es auch Menschen, die hier nicht wirklich angekommen sind?
Ich kenne natürlich viele aus meiner Generation, die auch Kinder waren, die auch heute noch in Deutschland leben, die sich hier wunderbar integriert haben, die hier ihr Leben aufgebaut haben, sehr, sehr viele. Ich glaube, schwieriger war es natürlich für die älteren Generationen, zum Beispiel für meinen Vater, der konnte sich hier nicht richtig zurechtfinden und ist dann auch wieder zurückgekehrt nach Bosnien.
Frau Hostert, was wäre ein Deutschland heute ohne die Menschen, die vor 30 Jahren aus Bosnien-Herzegowina hierher kamen?
Da würde ein Stück Vielfalt fehlen, tatsächlich. Die Menschen aus, ich würde jetzt mal den ganz ex-jugoslawischen Raum nehmen, die bereichern auch dieses Land, arbeiten alle fleißig hier und tragen dazu bei, dass Deutschland wirtschaftlich, aber auch sozial ein sehr starkes Land ist.
Wie geht es Ihnen heute, wenn Sie Nachrichtenbilder vom Krieg in der Ukraine hören und sehen?
Mir geht es nicht gut und ich erlebe das auch in der bosnischen Community auch sehr stark, weil diese Bilder mich, aber auch andere sehr stark an die Bilder des Krieges in Bosnien-Herzegowina erinnern. Also diese Bilder von den zerstörten Fassaden, die Frauen, die Kinder, die da fliehen, die Kinder mit ihren kleinen Rucksäckchen und den Puppen. Das sind Situationen, die mir sehr bekannt sind. Ich bin selber mit so einem kleinen Rucksack aus Sarajevo geflohen und ich kann ganz genau nachvollziehen, wie sich diese Familien dann auch fühlen, die jetzt gerade ihre Heimat von jetzt auf gleich verlassen müssen, weil da ein schrecklicher Krieg tobt.
Bosnien gilt ja heute, auch 30 Jahre nach dem Krieg, nicht als besonders stabiles Land. Wie würden Sie die Lage dort einschätzen?
Da muss ich Ihnen recht geben. Es ist leider kein stabiles Land. Die politische Situation ist sehr angespannt. Also der Nationalismus ist immer noch vorherrschend. Und ich erlebe das Land in den letzten Jahren, dass es nach wie vor stagniert. Viele Menschen verlassen dieses Land, weil sie, vor allem junge Menschen, weil sie keine Perspektive in Bosnien und Herzegowina sehen. Und ich glaube auch, dass der Westbalkan und vor allem Bosnien auch ein Fokus für uns sein muss, weil diese Region so instabil ist. Und wir müssen alles dafür tun, dass dort nicht wieder ein Krieg ausbricht, sondern dass wir den Frieden und die Sicherheit weiter bewahren können.
Frieden für Bosnien-Herzegowina. Können Sie das auf Bosnisch sagen?
Mir za Bosnien-Herzegowina.
Jasmina Hostert, gebürtige Bosnierin, inzwischen deutsche SPD-Bundestagsabgeordnete aus dem schwäbischen Böblingen. Auf Messers Schneide, Bosnien und Herzegowina 30 Jahre nach Kriegsbeginn. Darum ging es heute in SWR Aktuell Kontext mit Marion Theiss.